Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Lead Network Germany Chapter Webinar. Unser Thema heute ist das Geheimnis erfolgreicher Kommunikation, die Rolle von Emotionen und Bedürfnissen. Mein Name ist Laura Halfers und ich bin Head of Global Diversity bei der Metro AG. Und darüber hinaus bin ich auch Teil des Komitees hier für das Lead Network in Deutschland und ja, eure Moderatorin heute. Bevor wir starten, möchte ich euch über ein paar technische Informationen, Bitten und Regeln hinweisen. Aktiviert bitte Audio über den Computer oder wählt euch über das Telefon ein, damit ihr uns auch hören könnt. Dies ist ein Zoom-Webinar, das heißt, ihr befindet euch alle nur in einem Nur-Zuhören-Modus. Nutzt bitte den Fragen- und Antwort-Button, wenn ihr irgendwelche Fragen habt während des Webinars. Und nutzt auch gerne den Chat, um euch auszutauschen, wenn ihr irgendwie ja, eine Idee, einen Gedanken mit den Teilnehmenden teilen wollt. Diese Sitzung wird aufgezeichnet, sodass wir sie auch später allen Mitgliedern des Lead Networks zur Verfügung stellen wollt oder auch, falls ihr später dieses Webinar mit euren Kollegen, Kolleginnen teilen wird. Außerdem wird von der Sitzung immer wieder mal zwischendurch auch ein Screenshot gemacht, den wir später bei uns im Kommunikationskanal verwenden werden. Bevor wir starten, muss ich immer wieder darauf hinweisen, da wir ja auch hier Teilnehmer Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Unternehmen sind, die Richtlinien zum Kartellrecht. Ich möchte sicherstellen, dass jeder, der heute hier ist, diese kennt. Wir diskutieren keinen der Punkte, den wir hier auf der Folie sehen, wie zum Beispiel über Preise, werden wir nicht sprechen. Heute geht es wirklich nur um das Thema, das Geheimnis erfolgreicher Kommunikation. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal an einer Veranstaltung vom Lead-Netzwerk teilnehmen werden. Hier eine kurze Einführung. Was ist das Lead-Netzwerk? Was machen wir beim Lead-Netzwerk? Das Lead-Netzwerk, ja, die Mission des Lead-Netzwerks ist es, mehr Frauen im Handel und in der Konsumgüterindustrie in Europa durch Ausbildung, durch Führung und durch Geschäftsentwicklungen ja zu gewinnen, zu halten und auch zu fördern. Und das tun wir durch Bildung und durch Führung und Unternehmensentwicklung. Das Lead-Netzwerk ist eine Non-Profit-Organisation. Es wird hauptsächlich geführt durch Ehrenamtliche. Wir sagen immer von den Mitgliedern für die Mitglieder. Und ja, bis heute hat das Lead-Netzwerk schon mehr als 7.000, ich glaube, wir sind sogar schon über 10.000 Mitglieder weltweit. Und 35 Unternehmen sind Partnerunternehmen des Lead-Netzwerks und über 140 Ehrenamtliche leiten die Chapter und die Komitees hier beim Lead-Netzwerk. Auch hier in Deutschland konnten wir in den letzten Jahren schon sehr stark wachsen. In Deutschland haben wir mittlerweile über 1.000 Mitglieder bei Lead. Wir sind 35 Unternehmen von Lead oder Partner von Lead sind auch hier in Deutschland ansässig. Wir haben eine Quote von 18 Handelsunternehmen und 43 Konsumgüterindustrieunternehmen bei unseren Mitgliedern. Und 14 Ehrenamtliche arbeiten daran, die Mission von Lead auch hier in Deutschland voranzutreiben. Und wir bieten all unsere Formate, unsere Produkte hier in Deutschland auf Deutsch für unsere deutschen Mitglieder an. Und jetzt, ja, genug von dem Lead-Netzwerk, jetzt zu unserem Webinar. Ich freue mich, dass heute die Camilla Bertolino bei uns ist und mit uns über das Thema Kommunikation sprechen wird. Herzlich willkommen, Camilla.
Ja, vielen Dank dir, Laura. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und zu dem spannenden Thema Kommunikation sprechen zu können. Wie ihr seht, ich bin als Wirtschaftsmediatorin tätig. Das heißt, ich unterstütze Personen, die sich im Konflikt befinden, insbesondere im innerbetrieblichen Kontext, also in Unternehmen, in Teams, aber auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Und einer der Hauptgründe, warum es zu Konflikten kommt, ist ganz häufig die Kommunikation. Entweder weil es einen Mangel an Kommunikation gibt oder weil Leute aneinander vorbeireden, weil es eine fehlgeleitete Kommunikation gibt und es dann zu Missverständnissen kommt. Es ist also wichtig, sich mal mit dem Thema Kommunikation zu beschäftigen, um insbesondere auch präventiv Konflikte vorbeugen zu können. Es gibt da einige Punkte, die sehr hilfreich sind. Und dazu möchte ich euch zunächst die Agenda für die nächste knappe Stunde vorstellen. Wir schauen uns in einem ersten Schritt erstmal an, wie funktioniert Kommunikation überhaupt? Und ich stelle euch dafür das wichtige Kommunikationsmodell 4 Botschaften einer Nachricht von Schulz von Thun vor. In einem zweiten Schritt schauen wir dann, was es eigentlich neben dem gesprochenen Wort noch so an Kommunikation gibt und wie man mit der sogenannten nonverbalen und auch paraverbalen Kommunikation mit den Signalen umgehen kann. In einem dritten Schritt schauen wir dann zu der Rolle von Emotionen und Bedürfnissen, wie es ja auch im Titel angekündigt ist, indem wir uns anschauen, worüber wir eigentlich sprechen und worüber wir eben gerade nicht sprechen. Zum Abschluss schauen wir dann darauf, wie ihr diese 3 ersten Punkte in eurem Alltag umsetzen könnt und was ihr ganz konkret für euch aus diesem Webinar hier mitnehmen könnt. Ich möchte gerne mit der ganz einfachen Frage starten, wie Kommunikation eigentlich funktioniert. Wir kommunizieren ja ständig und es ist das Mittel, mit dem wir mit anderen Personen in Kontakt treten können, sei das nun in einem beruflichen oder auch in einem privaten Kontext. Und unsere Kommunikation ist gleichzeitig aber recht störanfällig und führt häufig zu Missverständnissen und unterschiedlichen Wahrnehmungen von bestimmten Gesprächsverläufen. Und dann fallen solche Sätze wie, du hörst mir überhaupt nicht zu oder ähnliches. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist. Wenn man sich das Thema Kommunikation mal ganz vereinfacht und abstrakt anschaut, dann handelt es sich um 2 Personen, wie ihr sie hier auf dem Bild sehen könnt. Beispielsweise auf der einen Seite ein Sender, eine Senderin, die eine Nachricht ausspricht und sendet. Und auf der anderen Seite ein Empfänger, eine Empfängerin, die die Nachricht hört und aufnimmt. Das Problem oder die Herausforderung bei diesem einfachen Bild ist, dass wir nicht wissen, was bei Empfänger, Empfängerin ankommt. Was wir allerdings wissen, und das können wir mit Sicherheit sagen, dass es nicht 1:1 das ist, was gesagt bzw. gemeint wurde. Nachrichten werden also häufig unterschiedlich verstanden, unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Und jeder konstruiert sich dann seine eigene Wirklichkeit. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, um zu prüfen, ob das gemeint war, was wir verstanden haben, ist es, Rückfragen zu stellen oder ein Feedback zu geben zu dem, was bei uns angekommen ist. Und genau dieses Phänomen, dass eben nicht das Gesendete genau so auch empfangen wird, das hat sich der deutsche Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun angesehen und er hat untersucht, warum das so ist. Und seine Erkenntnisse hat er dann in den 80er Jahren, 1977, in einem Modell veranschaulicht, das bis heute eines der wichtigsten Kommunikationsmodelle ist und in verschiedenen Kontexten wieder und wieder gelehrt und genutzt wird. Es handelt sich dabei um das Kommunikationsquadrat oder einigen von euch vielleicht auch unter dem Namen 4 Botschaften einer Nachricht bekannt. Das kennen sicherlich die ein oder der andere unter euch und das ist nicht ohne Grund. Das Modell ist absolut essentiell und es gehört zu dem Thema Kommunikation einfach unbedingt dazu. Und deswegen möchte ich es auch heute nicht vorenthalten und hier gerne zumindest kurz einmal vorstellen. Und auch die von euch, die das Modell schon kennen, die können sicherlich noch neue Denkanstöße dafür mitnehmen oder Altes nochmal in Erinnerung wieder zurückrufen. Schulz von Thun hat eine ganz wesentliche Erkenntnis gehabt. Er hat festgestellt, dass jede Nachricht, die wir senden, die wir aussprechen, immer mehrere Botschaften, um genau zu sein, 4 Stück, enthält, die wir bewusst oder unbewusst mitsenden. Es ist also immer ein ganzes Paket mit mehreren Botschaften, die wir uns jetzt mal im Einzelnen anschauen, welche das eigentlich genau sind. Ihr seht es schon auf der Folie. Zunächst ist in jeder Nachricht eine Sachinformation enthalten, worum es also in der Sache geht. In einem betrieblichen oder wirtschaftlichen Umfeld steht die Sache häufig im Vordergrund und ist auch der Auslöser für Konflikte. Es geht aber nie nur um die Sache. Und neben dem reinen Sachinhalt sind eben auch alle 3 anderen Botschaften mit enthalten. Und das ist zunächst, wie ihr hier in Rot sehen könnt, die sogenannte Appellbotschaft. Also welches Handeln oder Unterlassen der Sender, die Senderin vom Gegenüber erwartet oder verlangt und inwieweit sie auf diese Person Einfluss nehmen möchte. Darüber hinaus gibt es eine Beziehungsbotschaft, die in jeder Nachricht enthalten ist. Die trifft darüber eine Aussage, was der Sender vom Empfänger hält und wie die Beziehung zwischen den beiden gesehen wird. Der vierte Aspekt hier in Grün, der in jeder Nachricht enthalten ist, ist die sogenannte Selbstoffenbarung. Also was der Sender über sich selbst aussagt. Hier erfahren wir dann etwas über die Person, was dieser Person wichtig ist. Alle vier Botschaften sind, egal ob das gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst sind, in jeder Nachricht enthalten. Das möchte ich gerne an einem ganz einfachen Beispiel veranschaulichen, um zu zeigen, was damit im Einzelfall gemeint ist. Und ich nutze hierfür das Lehrbeispiel von Schulz von Thun, weil es so schön einprägsam ist. Ihr könnt euch mal folgende Situation vorstellen. Ein Paar sitzt abends beim Essen und wie sich das in den 80ern gehört, hat sie ganz klassisch gekocht und er isst und fragt, was ist das Grüne in der Soße? Ein ganz einfacher Satz. Wir gucken mal kurz, welche Botschaften darin enthalten sind. Die Sachinformation ist relativ klar. Es gibt irgendwas Grünes, was in der Soße ist. Beim Appell wird es schon etwas schwieriger. Sagen wir mal, der Appell könnte hier sein, mach das weg, tu das nie wieder. Dann wäre die Beziehung vielleicht, du bist eine schlechte Köchin und die Selbstoffenbarung, ich mag nichts Grünes, ich will nichts ausprobieren. In dem gleichen Satz können aber auch ganz andere Botschaften enthalten sein. Während die Sachinformation immer die gleiche ist, irgendwas Grünes in der Soße, könnte der Appell zum Beispiel ja auch lauten, erklär mir, was das ist, mach das öfter so und auf der Beziehungsebene wäre das dann vielleicht, du bist eine gute Köchin, du kannst mir helfen, du kennst dich gut aus. Und in der Selbstoffenbarung könnte man über sich sagen, ich bin neugierig, ich mag grüne Sachen, ich weiß nicht, was das ist und so weiter. Die Botschaften können also stets positiv und negativ formuliert werden. Und als würde das an Komplexität nicht schon ausreichen, sind bei der Kommunikation dann immer auch noch zwei Personen beteiligt. Das heißt, der Inhalt des versendeten Pakets mit allen seinen vier Botschaften ist nicht zwangsläufig der empfangene Inhalt. Es kommt nämlich zudem auch noch darauf an, mit welchem Ohr, so wie Schulz von Thun es nennt, der oder die Empfängerin dann hört. Das Modell wird also noch um vier Ohren erweitert, je ein Ohr also für die Deutung der Aspekte. Der Empfänger kann bei den verschiedenen Botschaften also ganz unterschiedliche Erwartungen, Befürchtungen oder Hoffnungen hineinhören. Möglich also, dass der Empfänger ganz andere Botschaften hört, als eigentlich gesendet wurden. Wenn zum Beispiel wir jetzt nochmal das Beispiel mit der Soße nehmen, eigentlich gemeint war, mach das öfter so, erklär mir, was das ist, ich bin neugierig. Und die Frau hört, mach das weg, du bist eine miserable Köchin und ich mag auf gar keinen Fall was Neues ausprobieren. Dann liegt ein klassisches Missverständnis vor. Und die Antwort der Frau könnte dann zum Beispiel lauten, wenn es dir nicht schmeckt, kannst du ja woanders essen. Das wiederum kann dann als eine unangemessene Reaktion gewertet werden, die vielleicht zu einem Konflikt führt. Vielleicht kennt ihr das selber aus eigenen Beispielen, wenn ihr mal vergleichbar mit einer Person aneinander vorbeigeredet habt. Das war jetzt so ein ganz einfaches Beispiel aus dem privaten Kontext. Die vier Botschaften gelten natürlich in allen Kontexten der Kommunikation. Und ihr könnt im Nachgang an das Webinar hier mal Sätze aus eurem Arbeitsalltag nehmen und gucken, was da eigentlich alles so mitschwingt. Also zum Beispiel bei solchen Sätzen wie, du machst schon Feierabend oder hast du meine E-Mail bekommen oder jetzt im Zoom-Kontext häufiger mal, können Sie Ihr Video bitte einschalten. Auch diese Nachrichten enthalten alle vier Botschaften und auch hier können sie jeweils positiv oder negativ gemeint sein. Um das an dem Beispiel, du machst schon Feierabend, nochmal kurz zu verdeutlichen, gemeint sein kann Appell, bleib bis alle fertig sind, Beziehung, ich bin der Chef und ich sage dir, wann du gehst. Und Selbstoffenbarung, mir ist wichtig, dass Vorgaben eingehalten werden. Es könnte aber auch gemeint sein, Mach dir einen schönen Abend, du hast gute Arbeit geleistet und ich gönne dir deinen Feierabend. Ihr merkt also, dass das zu ganz unterschiedlichen Gesprächsinhalten führen kann. Möglich ist auch, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen senden und hören. Wenn also jemand beispielsweise sagt, in den Raum kommt und sagt, oh, schön warm hier und meint das als eine reine Sachbotschaft. Die andere Person hört aber ganz stark auf der Appellseite und springt direkt auf und sagt, soll ich das Fenster aufmachen? Ist dir zu warm? Und sieht damit direkt eine Aufforderung als sich an sich verbunden. In hierarchischen Strukturen würde man meinen, dass die Appellseite recht einfach ist und Führungskräfte klar anordnen, was zu tun ist. Häufig ist es aber so, dass sie sich vor klaren Ansagen scheuen, weil sie vielleicht ihre Mitarbeitenden schonen wollen, weil sie Angst vor Ablehnung haben oder teilweise, weil sie selbst nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen. Und wenn der Appell in beruflichen Kontexten unklar ist oder unklar bleibt, dann kann das schnell zu Vermutungen führen, was man für Aufgaben zu übernehmen hat beispielsweise. Und das kann Spannungen erzeugen und Missverständnisse hervorrufen. Vergleichbar ist es, wenn im Berufsalltag die Beziehungsseite in der Kommunikation gestört ist, dann kann der Sachinhalt häufig überhaupt nicht mehr oder nicht mehr richtig aufgenommen werden. Auf der Sachebene kann es beispielsweise um betriebliche Arbeitsabläufe, organisatorische Veränderungen oder solche Dinge gehen, während es auf der Beziehungsebene eher um den Kommunikationsstil, um die unterschiedliche Wahrnehmung oder die Einstellung oder den Arbeitsstil geht. Die Beziehung muss also immer geklärt sein, um in der Sache eine Lösung finden zu können. Ohne Herz streikt der Verstand, wie es so schön heißt. Das stimmt auf jeden Fall in diesem Kontext. Das Wissen um diese vier Botschaften, die in jeder Nachricht enthalten sind, das kann dabei helfen, Mitteilungen zu analysieren und Gesprächsstörungen aufzudecken. Und wir können damit durch das Verhalten unseres Gegenübers vielleicht besser einschätzen. Das verdeutlicht auch nochmal, warum so eine Aussage wie du hörst mir nicht zu, sich nicht nur auf das reine Empfangen von inhaltlichen Nachrichten beschränkt, sondern eben viel komplexer und umfassender ist. Die Kommunikation unterteilt sich in drei Bereiche und damit kommen wir zum nächsten Thema. Der gesprochene Teil, das Wort, das macht tatsächlich nur einen sehr geringen Anteil von etwa 10% aus. Entscheidend in unserer Kommunikation ist insbesondere das Para- und das Nonverbale. Das Paraverbale bedeutet die Art und Weise, wie gesprochen wird, das heißt unsere Tonlage, die Lautstärke, die Atmung, die Geschwindigkeit. Und das Nonverbale ist unsere Mimik, unsere Gestik, die Körpersprache, auch die Haltung und das Ganze drumherum. Wie die Anteile verteilt sind genau, also 10%, 90%, 20, 80, das hängt letzten Endes natürlich auch von den gewählten Kommunikationswegen ab. Wenn wir uns, so wie das dieses Jahr und letztes Jahr ja ganz häufig ist, virtuell treffen, dann sehen wir häufig, wenn überhaupt, nur das Gesicht, also nur diesen Teil hier. Da fällt natürlich einiges an Nonverbalem weg. Wenn wir uns draußen oder mit Maske treffen, dann sehen wir auch nur einen Teilausschnitt von dem Gesicht, also die Augen und alles, was an Mimik hier drunter ist, fällt weg. Und wenn wir eine Mail schreiben beispielsweise, dann fällt das allermeiste von Non- und Paraverbalem weg. Zum Nonverbalen gehört allerdings beispielsweise auch das Timing. Und wenn ihr zum Beispiel eine E-Mail schreibt und ihr bekommt die Antwort nachts um 3 Uhr, dann schwingt da natürlich auch etwas mit. Also selbst bei E-Mails lässt sich das Nonverbale nicht vollständig ausschalten. Und wir reagieren eben auch nicht nur auf das gesprochene Wort, sondern immer auch auf das Para- und das Nonverbale. Und wie beim Verbalen, also beim gesprochenen Wort, besteht auch beim Nonverbalen und Paraverbalen jede Menge Gefahr für Missverständnisse. Und dafür ist es hilfreich, sich den Umgang mit Non- und Paraverbalen einmal bewusst zu machen, weil wir alle nehmen, wenn wir kommunizieren, nonverbale Signale wahr. Und das ist mit Blick darauf, dass das ja einen ganz überwiegenden Anteil unserer Kommunikation ausmacht, natürlich auch richtig und wichtig. Die Frage ist allerdings, wie wir dann damit umgehen. Was ganz häufig passiert, ist, dass wir das Verhalten und die Signale, die wir wahrnehmen, ganz automatisch interpretieren, ob das bewusst oder unbewusst ist, sei mal dahingestellt, und wir fangen an, sie zu bewerten. Und da ist natürlich jede Menge Platz für Fehlinterpretationen. Weil wenn mir beispielsweise jemand gegenüber sitzt und beim Zuhören die Augen geschlossen hat, dann kann das bedeuten, dass er extrem gelangweilt ist und gerade kurz weggenickt ist. Es kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass er besonders intensiv zuhört und sich wirklich konzentriert und es für ihn da hilfreich ist, die Augen geschlossen zu halten. Es ist daher sehr wichtig, Vorsicht walten zu lassen bei den Interpretationen und bei den Hypothesen, die wir im Kopf haben, und uns die bewusst zu machen. Wir reagieren nämlich in der Regel nicht auf das, was wir wahrnehmen. Das wäre in dem Beispiel von eben, dass die Augen geschlossen sind, sondern wir reagieren auf unsere Interpretation. Also, der hört mir überhaupt nicht zu. Und das ist das Gefährliche, weil sich dann eine ganz eigene Dynamik entwickeln kann. Und auf unsere Reaktion folgt dann wieder eine Gegenreaktion. Und so verstricken wir uns immer weiter in Missverständnisse und wissen irgendwann überhaupt nicht mehr, wo der Anfang war und wer eigentlich auf wen oder auf was reagiert hat. Beim Umgang mit Nonverbalem ist es daher hilfreich, die Signale, die wir wahrnehmen, einfach nur als solche wahrzunehmen. Wir können im Gespräch darauf achten, wann sich nonverbale Signale verdichten, wann sie häufiger auftreten oder wenn eine markante Veränderung stattfindet, wenn auf einmal jemand ein knallrotes Gesicht bekommt zum Beispiel, und dann prüfen, ob das zum gesprochenen Wort passt oder ob hier ein Widerspruch besteht. Und wenn da ein deutlicher Widerspruch zwischen dem, was jemand sagt und wie sein Nonverbales es ist, oder wenn die nonverbalen Signale sehr, sehr stark sind, dann kann es für den Verständigungsprozess nützlich sein, das behutsam anzusprechen oder das zu spiegeln, was man wahrnimmt, ohne es zu werten. Wichtig bei diesem ganzen Thema nonverbale Kommunikation ist auch, gerade wenn wir uns im internationalen Bereich bewegen, dass das Nonverbale natürlich auch kulturell geprägt sein kann und dass es auch dadurch zu Missverständnissen kommen kann. Es stellt sich noch die spannende Frage, worüber wir eigentlich sprechen. Und hierzu möchte ich euch gerne ein wichtiges und, wie ich finde, unfassbar hilfreiches Modell vorstellen, was verdeutlicht, was eigentlich Gegenstand unserer Gespräche ist und was eben nicht. Es handelt sich dabei um das Eisbergmodell. Der Eisberg wird für ganz unterschiedliche Modelle genutzt, weil er die Besonderheit hat, dass sich der überwiegende Teil des Bergs in einem Verhältnis von etwa 20:80 unter der Wasseroberfläche befindet. Und mit diesem einprägsamen Bild lassen sich gut die Ebenen im Gespräch erläutern. Das, was wir sagen und das, was ihr hier überhalb der Wasseroberfläche seht, das ist in der Regel der Sachinhalt. Also Zahlen, Daten, Fakten. Wir äußern unsere Positionen, unsere Standpunkte und Forderungen, die wir gegenüber anderen Personen haben. Und worüber wir nicht sprechen, was allerdings den größten Anteil, also circa 80% ausmachen, das sind unsere Gefühle, unsere Interessen, die Werte, die Bedürfnisse und unsere Motive und Wünsche. Warum wir also eine bestimmte Position vertreten, warum uns etwas wichtig ist und wie wir überhaupt zu einem bestimmten Standpunkt gekommen sind. Problematisch dabei ist, dass das, was über der Wasseroberfläche liegt, häufig Positionen sind, die sich gegenseitig ausschließen. Also beispielsweise, wenn eine Person in Verhandlungen sagt, ich möchte mehr Geld haben, und die andere Person sagt, wir können auf gar keinen Fall mehr Geld bezahlen, dann sind das Standpunkte, die sind konträr und die können nur zugunsten von einer Person ausgehen oder können in einem nicht wirklich zufriedenstellenden Kompromiss enden. Wenn wir also nur über der Wasseroberfläche kommunizieren, dann ist es uns nicht möglich nachzuvollziehen, warum eine Person eine bestimmte Äußerung trifft. Häufig wissen wir das nicht mal von uns selbst, weil wir in der Hektik des Alltags einfach an unseren Meinungen festhalten, darauf beharren, ohne zu hinterfragen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind und warum uns das eigentlich so wichtig ist. Es stellt sich also die Frage, wie wir zu diesen Interessen und Bedürfnissen unter der Wasseroberfläche gelangen und welche Rolle unsere Emotionen dabei spielen. Unsere Emotionen befinden sich in der Regel auch im unteren Teil des Eisbergs und wir sprechen nur sehr selten darüber. Manchmal, und deshalb ragen sie hier auch in die Spitze des Eisbergs hinein, werden sie aber sichtbar. Und das nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Gegenüber. Wenn wir uns zum Beispiel ärgern oder wenn wir sauer sind, dann kriegen wir einen roten Kopf, dann sprechen wir vielleicht lauter oder atmen schneller. Genauso natürlich auch, wenn wir extrem glücklich sind, wenn wir gerade einen neuen Job bekommen haben oder vielleicht auch gerade frisch verliebt sind, dann grinsen wir die ganze Zeit und strahlen. Und das verrät dann etwas darüber, wie es in unserem Inneren eigentlich gerade aussieht und was da gerade so los ist. Unsere Emotionen können wir also als eine Art inneres Feedbacksystem nutzen. Sie führen uns zu unseren Bedürfnissen. Sie zeigen uns, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder ob wir vielleicht ein unerfülltes Bedürfnis haben und irgendetwas brauchen. Es gibt verschiedene Modelle, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind. Und nach der neuesten Hirnforschung kann man sich im Wesentlichen auf zwei Grundbedürfnisse beschränken, bei denen wir es hier heute jetzt auch belassen wollen. Das ist zum einen die Autonomie, also das Bedürfnis, selbst bewusste Entscheidungen treffen zu können und Freiwilligkeit zu erleben. Und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung zu anderen Menschen. Darin sind natürlich ganz viele weitere Aspekte, Bedürfnisse enthalten, wie beispielsweise physische Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Erkundung, nach Dominanz, nach Sinnerlebnis und was ihr sonst alles noch im Kopf habt. Das lässt sich darunter subsumieren und umfassen. Wichtig ist, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben, aber die sind natürlich abhängig von unserer Persönlichkeit und unseren Erfahrungen, sind unterschiedlich geprägt und uns sind unterschiedliche Bedürfnisse wichtiger als andere. Jeder Mensch hat also eine ganz unterschiedliche Balance zwischen Autonomie und Bindungsstreben, zwischen Selbstbestimmung und Geborgenheit. Die Bedeutung der einzelnen Bedürfnisse kann natürlich auch in den unterschiedlichen Lebensphasen stark variieren. In den ersten Lebensphasen, da spielt bei uns allen beispielsweise das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung eine ganz zentrale Rolle. Als Babys sind wir auf die Hilfe unserer Eltern bzw. Bezugspersonen angewiesen und wir haben eine geradezu symbiotische Bindung mit ihnen. Ihr Schutz und auch die Sicherheit, die sie geben, ist überlebensnotwendig für jedes Baby, für jedes Kind. Unmittelbar auf diese Phase, in der das Bindungsverhalten geprägt wird, folgt aber entwicklungspsychologisch die Bildung des Autonomiestrebens. Die schützende Geborgenheit der Eltern weicht also Schritt für Schritt immer mehr den in jedem Menschen angelegten Bedürfnis, die Welt zu erkunden. Und spätestens in der Pubertät dann beginnt die Ablösung vom Elternhaus und das Bedürfnis nach Autonomie wird besonders stark, während das Bindungsbedürfnis an die Eltern zumindest vorübergehend in den Hintergrund tritt. Das kann sich dann später wieder wechseln und ändern, wenn man beispielsweise eine Beziehung eingeht oder wenn man selbst Familie gründet. Dann tritt das Beziehungsbedürfnis wieder etwas mehr in den Vordergrund. Wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann geht es uns gut und dann erleben wir positive Gefühle wie Freude, Zufriedenheit oder Stolz. Das kennt ihr alle, wenn ihr einen wichtigen Menschen nach einer langen Zeit wiederseht, dann ist wahrscheinlich das Beziehungsbedürfnis stark erfüllt und ihr seid glücklich und fühlt euch gut. Wenn unsere Bedürfnisse aber nicht erfüllt sind, dann merken wir das natürlich auch an unserer Gefühlslage. Dann sind wir traurig, dann sind wir verärgert, dann sind wir besorgt. Unsere Gefühle führen uns also zu unseren Bedürfnissen und damit zu dem, was uns eigentlich wichtig ist. Wenn wir also achtsam sind und unsere Gefühle ernst nehmen, dann können wir sie als dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, innere Feedbacksystem nutzen. Wenn wir also verärgert sind, wenn wir eine Sorge oder ein Unwohlsein empfinden, dann können wir uns fragen, was ist das unerfüllte Bedürfnis, was dahinter steckt und was fehlt mir gerade? Geht es da vielleicht mehr um einen Beziehungsaspekt oder geht es da mehr um einen Autonomieaspekt? Und was brauche ich individuell, um dieses Bedürfnis erfüllen zu können? Wenn wir also zum Beispiel in einem Arbeitskontext ganz engmaschige Vorgaben bekommen und keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten haben, obwohl wir die eigentlich gerne hätten, dann ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung unerfüllt und wir sind vielleicht verärgert, genervt, was auch immer. Teilweise ist es so, dass unsere Grundbedürfnisse in einem Widerspruch zueinander stehen. Wenn also zum Beispiel das Einlassen auf eine neue Beziehung das Bedürfnis nach Bindung befriedigt, kann gleichzeitig das Bedürfnis nach Autonomie verletzt werden, weil man seinen Alltag plötzlich auch mit einer anderen Person abstimmen muss. Oder der Schritt in die Selbstständigkeit kann das Bedürfnis nach Autonomie erfüllen, das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit kommt aber zu kurz, weil man zum Beispiel kein regelmäßiges Einkommen gesichert hat oder ähnliches. Wenn unsere Bedürfnisse also unerfüllt sind oder wenn sie in einem Widerspruch zueinander stehen, ist es wichtig, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen und überlegen, wie wir ihnen besser gerecht werden können, beziehungsweise wie wir sie besser in Einklang bringen können. Und natürlich können nicht immer alle unsere Grundbedürfnisse optimal erfüllt sein. Wir sollten jedoch aber darauf achten, dass sie nicht anhaltend vernachlässigt werden, weil das kann dann dauerhaft unglücklich machen oder kann sogar krank machen, wenn man da nie nachschaut. Dieses Wissen können wir natürlich nicht nur für uns selbst, sondern können es auch für unseren Gegenüber nutzen. Und wenn also jemand in Zukunft zu dir sagt, du blöde Sau, dann kannst du dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und kannst dir denken, dass dahinter ein berechtigtes, aber derzeit halt unerfülltes Bedürfnis steckt. Und dann kannst du dich fragen, was das wohl sein wird und ob und wie du das erfüllen kannst, wenn du es denn willst. Bei der Forderung nach mehr Gehalt, die ich oben genannt hatte, die oberhalb des Eisbergs liegt in der oberen Spitze, da kann zum Beispiel dahinter stecken der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung, also ein Beziehungsaspekt. Es kann aber auch das Interesse dahinter stecken, die Kinderbetreuung einfach finanzieren zu können, also der Wunsch nach Selbstbestimmung und Autonomie letzten Endes. Wenn man auf diese Ebene schaut, dann steht das nicht zwangsläufig im Widerspruch zu der Aussage, wir können nicht mehr zahlen. In Betracht kommt zum Beispiel, dass die Anerkennung auch durch eine Weiterbildung oder Ähnliches ausgedrückt wird oder dass die Betreuung durch ein vergünstigtes Betreuungsangebot im Rahmen des Unternehmens ermöglicht wird. Wenn wir also auf dieser Ebene kommunizieren, unter der Wasseroberfläche, dann kann Verständigung wirklich funktionieren und wir können die Sichtweisen der anderen Personen besser annehmen, weil sich die Interessen und Bedürfnisse eben niemals ausschließen und wir die nachvollziehen können. Wir können dieses Wissen nutzen, um uns immer wieder selbst zu reflektieren. Warum stört uns etwas? Warum reagieren wir in bestimmten Situationen gereizt? Das sind häufig immer ähnliche Situationen. Unsere Gefühle dienen uns dann wirklich, weil sie eine Brücke sind zu unseren eigentlichen Bedürfnissen, zu dem, was uns wichtig ist, die uns zeigen, wo ist ein Bedürfnis vielleicht nicht vollständig erfüllt. Und wenn wir das wissen, dann können wir das auch gegenüber unserem Gesprächspartner kommunizieren. In dem Moment, wo wir von der Sach- auf die Bedürfnisebene bzw. Beziehungsebene wechseln, da treten wir in Kontakt zueinander und es kann eine gegenseitige Verständigung stattfinden. Wenn diese Form der Kommunikation gelingt, dann wird Kooperation möglich. Und dann entsteht ein Raum für neue, innovative Ideen, wodurch dann echte Zusammenarbeit gelingen kann und gutes Teamplay auch funktioniert. Indem wir also unter die Wasseroberfläche schauen, schaffen wir die Verständigung zum einen für uns selbst, zum anderen aber auch für unser Gegenüber. Was bedeutet das für den Alltag und worauf könnt ihr persönlich achten? Hilfreich ist es in jedem Fall, aufmerksam und bewusst zu kommunizieren. Das heißt, dass ihr mit allen Ohren, ihr erinnert euch, mit Sache, Appell, Beziehung und Selbstoffenbarung hört und insbesondere auf die Selbstoffenbarungsbotschaft auch achtet. Weil diese Selbstoffenbarung, dadurch erfahren wir etwas über die Interessen, über die Gefühle und Befindlichkeiten unseres Gegenübers. Die werden mit der Selbstoffenbarung zum Ausdruck gebracht. Also die führen uns unter den Eisberg, um diese beiden Modelle mal zusammenzuführen. Ihr könnt den anderen also besser verstehen und natürlich ist es selbst sehr hilfreich, auch bei euch selbst zu gucken, warum ihr eine bestimmte Nachricht sendet und was ihr damit eigentlich über euch selbst aussagt. Wir haben alle vier Ohren und jedes Ohr hat auch seine Berechtigung und seine Chancen und Risiken, die damit verbunden sind. Und meistens haben wir aber ein Ohr, was wir besonders gut trainiert haben. Und es kann dann hilfreich sein, sich mal zu überlegen, auf welchen Kanal ihr eigentlich bevorzugt sendet. Welches eurer Ohren ist besonders gut trainiert und wie wirkt sich das vielleicht auf euer Handeln aus? Und welches Ohr ist vielleicht noch nicht so trainiert und wo würdet ihr in Zukunft gerne etwas mehr Beachtung schenken, etwas mehr die Aufmerksamkeit hinlenken? Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es immer hilfreich, das wiederzugeben, was ihr verstanden habt und Rückfragen zu stellen, zu sagen, was angekommen ist und bezogen auf das Non- und das Paraverbale daran zu denken, nicht zu schnell zu interpretieren und zu werten, sondern vielmehr zu beobachten und wahrzunehmen und auch hier Rückfragen zu stellen. Also wirklich einen Cut zu machen zwischen Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion. Und zum Schluss möchte ich euch gerne noch eine kleine Anregung zur Selbstreflexion mitgeben. Vielleicht findet ihr ja am Wochenende mal die Zeit bei einem Spaziergang oder wann auch immer. Und zwar jeder für sich persönlich, ganz individuell zu gucken, wann ihr eigentlich emotional reagiert. Welches unerfüllte Bedürfnis könnte da dahinter stecken? Und was könnt ihr tun, um dieses Bedürfnis zu erfüllen und ihm nachzukommen? Und gibt es vielleicht jemanden, mit dem ihr das Gespräch suchen könntet, um dieses Bedürfnis zu erfüllen? In welcher konkreten Situation wäre es da hilfreich, bedürfnis- und interessenorientiert zu kommunizieren, also nicht weiter auf Standpunkten und Positionen zu beharren, sondern dazu zu kommunizieren, was euch wirklich wichtig ist? Vielleicht gibt es eine Situation, in der ihr irgendwie nicht zu einem Ergebnis kommt oder euch immer wieder im Kreis dreht und ihr euer Gegenüber einfach nicht verstehen könnt. Versucht mal, die Ebene zu wechseln unter den Eisberg und über eure Wünsche und das zu sprechen, was euch wichtig ist. Denn wenn man das systemisch und ganzheitlich betrachtet, dann ist in dem Moment, wo nur einer die Ebene wechselt, wirkt sich das aufs ganze System aus und auch auf die andere Person eben. Und dann kann ein gegenseitiges Sich-Öffnen bewirkt werden. Das heißt, dass die Interessen und die Bedürfnisse insgesamt mehr in den Fokus gerückt werden, auch von eurem Gegenüber. Das so als eine kleine Anregung zur Reflexion zum Schluss. Das war es zunächst mal von meiner Seite. Ihr habt aber jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich gebe das Wort wieder an Laura zurück. Die hat einen Überblick.
Vielen, vielen Dank, Camilla, für den Einblick in die Kommunikation und was alles ja unter der Wasseroberfläche brodelt. Genau, also an euch, die uns zugehört haben oder die Camilla zugehört haben, wenn es irgendwelche Fragen oder Anmerkungen gibt, dann stellt die gerne über den F&A-Button, dann beantworten wir die gerne. Also im Moment ist noch keine Frage angekommen. Dann gibt es erstmal eine Frage von mir. Da kommt schon eine. Worauf muss man im Homeoffice achten?
Ja, sehr spannend. Und bei der Kommunikation in Videokonferenzen. Genau, ja, das, was bei Videokonferenzen das Herausfordernde ist, und das habe ich ja vorhin auch schon so kurz mit angedeutet, ist eben, dass natürlich einiges an Non- und Paraverbalem wegfällt. Also ganz hilfreich ist es auf jeden Fall in Videokonferenzen, wenn es denn möglich ist, wenn es die Teilnehmendenanzahl zulässt, das Video eingeschaltet zu lassen, um so wirklich mit Personen in Kontakt treten zu können, sich im Homeoffice auch immer wieder die Zeit zu nehmen, wirklich in Kontakt zu treten, weil natürlich das, was wegfällt, was so Kaffeepausen sind, Mittagspausen und so weiter, dass man das irgendwie auffangen kann und im Rahmen der Kommunikation auch hier wirklich versucht, noch mehr zu hinterfragen, was bei den Personen eigentlich gerade los ist und was die eigentlich brauchen. Und das ist eben nochmal mehr herausfordernder, weil wir diesen ganzen, insbesondere nonverbalen Teil, also diese ganze körperliche Erscheinung und das nicht mehr so gut wahrnehmen können. Also Video ein ist auf jeden Fall hilfreich und viele Rückfragen stellen, viel gucken, wie geht's den Personen eigentlich, was brauchen die.
Vielen, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage. Gibt es Tipps, wie man richtige Kommunikation, Ups, jetzt ist das runtergerutscht. Gibt es Tipps, wie man richtige Kommunikation im Team üben kann oder spielerisch vermittelt?
Also es gibt natürlich ganz viele Kommunikationstrainings, die man auch für Teams machen kann, was auch dann in der Form von Teamentwicklung oder wie auch immer durchgeführt werden kann, wo dann beispielsweise auch solche Modelle wie das Vier-Ohren-Modell genutzt werden, wo es aber auch ganz konkrete Abläufe gibt. Ich denke mal, so Feedback-Regeln kennen die meisten von euch. Es gibt aber auch zum Beispiel Abläufe darüber, wie man schwierige Gesprächssituationen zum Beispiel führen kann oder wie man generell miteinander kommunizieren kann auf eine Art und Weise, die das Gegenüber besser annehmen kann, die nicht so konfrontativ wirken. Und gerade wenn man jetzt ein bisschen herausfordernde Situationen hat oder wenn man vielleicht Themen ansprechen möchte, die nicht so ganz einfach sind, da ist es gut, so eine Art Leitfaden zu haben, dann an dem man sich langhangeln kann so ein bisschen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, und das auch im Team gemeinsam zu erarbeiten, weil das natürlich wichtig ist, alle mit ins Boot zu holen, dass alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind und das dann auch in Zukunft umsetzen können. Und dann kann man sich auch so kleine Reminder setzen, dass die Teammitglieder untereinander natürlich sich auch immer wieder daran erinnern, worauf es da wichtig ist zu achten. Und wenn alle eine Sprache haben, dann ist es auch einfacher. Also wenn beispielsweise klar ist, wenn man einfach sagen kann, du, das habe ich gerade gar nicht als Appell gemeint, und alle wissen, ach, jetzt habe ich so und so gehört, dann ist es natürlich einfacher, damit umzugehen. Und ja, da kann man natürlich einiges machen im Team. Also wir bieten auch immer wieder so Teamentwicklungen an. Das ist häufig auch, wenn es noch gar nicht zu Konflikten gekommen ist, sondern einfach präventiv zu gucken, wie wollen wir als Team miteinander umgehen, wie wollen wir kommunizieren, und das kann man gut unterstützen.
Ja, eine schöne Idee, ne? So gemeinsam so Kommunikationsspielregeln zu entwickeln, worauf man sich ja dann auch immer gegenseitig wieder hinweisen kann, ne?
Genau.
Ja, danke für die Frage und auch vielen Dank, Camilla, für die Antwort. Die nächste Frage, die trudeln jetzt hier alle nach und nach ein. Welchen Tipp, Trick hättest du, um nicht ständig die Emotionsebene dominieren zu lassen, um Missverständnisse zu vermeiden?
Die Emotions, das, ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Also die Emotionsebene nicht, die Emotionen nicht zu sehr.
Ja, vielleicht bekommt die, also ist jetzt eine Interpretation. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der oder die Fragestellende damit meint, dass vielleicht sehr viel Emotionen in der Kommunikation enthalten sind und wie man das reduzieren kann, ob es dafür irgendwie einen Tipp oder Trick gibt.
Also ich würde jetzt sagen, es ist super gut, wenn viel Emotionen in der Kommunikation enthalten sind, weil die uns eben ein bisschen näher die Person kennen und ein bisschen spürbarer wird, was empfindet die Person eigentlich gerade. Das heißt, wenn wir Emotionen haben in der Kommunikation, würde ich das immer als sehr hilfreich empfinden. Sie dürfen natürlich, es muss immer auf den Kontext ankommen. Also wenn man jetzt gerade was ganz klar Sachliches zu klären hat und irgendwie vorankommen muss im Thema, dann sollten die Emotionen nicht zu sehr hochkochen. Aus der Erfahrung lässt sich aber sagen, man kann diese Emotionen nicht unterdrücken. Also wenn Emotionen immer weiter auftauchen, immer präsent sind, dann macht es auch Sinn, da einmal kurz hinzugucken, um eben zu schauen, was braucht denn diese Person? Und vielleicht gibt es irgendwie ein Problem auf der Beziehungsebene, was geklärt werden muss, oder irgendein Konflikt oder irgendein Missverständnis ist, irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und solange das nicht geklärt ist, ist es sehr schwierig, auf der Sachebene dann zu einer Lösung zu kommen tatsächlich. Also dieser Satz, lassen Sie uns bitte sachlich bleiben, das ist sehr schwierig, wenn es auf der Beziehungsebene Probleme gibt. Deswegen würde ich Emotionen eher nutzen, um zu gucken, warum sind sie denn im Raum, warum sind sie da, was steckt dahinter? Welchen Aspekt kann man vielleicht klären? Ist vielleicht irgendwas im Raum zwischen zwei Personen? Und wenn das geklärt ist, um sich dann wirklich auf das Sachliche zu konzentrieren.
Ja, vielen Dank.
Da auch die Zeit zu nehmen. Tatsächlich ist es ein Irrglaube, zu sagen, wir missachten oder gucken jetzt mal nicht auf das Emotionale, sondern wir machen hier ganz schnell weiter. Das kann mächtig nach hinten losgehen, weil dann ist es schwierig, tatsächlich auf der Sachebene zu Lösungen zu kommen.
Dankeschön. Dann haben wir im Chat eine Frage von der Simone. Simone fragt, wie kann man die aktuell fehlende Nähe, Mindestabstände und weniger Einblick, Maske bzw. Video ausgleichen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden und Nähe gegebenenfalls wiederherzustellen?
Ja, sehr spannende Frage und sehr wichtige Frage vor allem auch, weil ich glaube, das ist das, was uns alle gerade beschäftigt und was es so schwierig macht. Ich denke, viel kann man tatsächlich damit ausgleichen, in Kontakt zu treten, wirklich mit den Personen, also sich Zeit zu nehmen, um wirklich mit Menschen zu sprechen und Fragen zu stellen. Also wenn ihr euch erinnert an den Eisberg, die unter die Oberfläche gehen, weil das immer Fragen sind, die auch zur Selbsterforschung dienen. Also das heißt, das sind Fragen, die, also wenn ich jetzt beispielsweise jemanden frage, was ist dir gerade wichtig? Was brauchst du, wenn wir hier in Kontakt treten? Dann frage ich genau, was sind eigentlich die Interessen bei dieser Person? Damit bekommt die Person die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren. Und wenn ich da zuhöre als Gesprächspartnerin, dann ist das auch eine Form der Wertschätzung, die ich ausdrücke, weil ich ihr zum einen ermögliche, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren und ja, bringe dadurch eine ganz hohe Wertschätzung mit in den Raum natürlich. Also wirklich sich Zeit zu nehmen und zu gucken, was brauchen die Leute. Und ja.
Dankeschön, Camilla. Eine weitere Frage, wie kann man die Kommunikation in Chats verbessern, wenn der wichtige nonverbale Aspekt fehlt?
Ja, da ist es ganz hilfreich in Teams, wenn es so ein paar Kommunikationsregeln tatsächlich, wenn man sich auf so ein paar Kommunikationsregeln einigt beispielsweise. Also es kann in manchen Teams völlig üblich sein, sich einfach bei allem, was so kommt, in CC zu setzen und das kommentarlos mitzuschicken. Das kann für andere ein totales Brett vorm Kopf sein, wenn man so eine Nachricht bekommt, gar nicht weiß, was soll ich damit machen. Also das heißt, dass im Team wirklich individuell schon mal so ein paar Richtlinien aufzusetzen und da tatsächlich auch zu gucken, auch da wieder, was braucht jedes Team für sich? Also was braucht da jeder Einzelne, um sich wohlzufühlen, um sich gut aufgehoben zu fühlen? Dann kann man damit schon mal so ein paar Sachen vorwegnehmen, indem man so ein paar allgemeine Regeln festlegt, eben wie man miteinander in Kontakt treten möchte. Und dann tatsächlich auch hier, je mehr man über sich selbst spricht, also in Ich-Botschaften formuliert, das weniger als Vorwürfe, weniger als Vergleiche formuliert, dann ist es immer einfacher, das annehmen zu können.
Ja.
Und wo es geht, natürlich in Videokonferenzen, in Telefonaten, das ist meistens einfacher. Da bleibt noch genug Platz für Missverständnisse.
Ja, einfacher als nur im Chat zu schreiben, ne? Genau. Ja. Weil dann kannst du auch direkt nachfragen, ne? Wenn du dich siehst und hörst, als wenn du genau. Geschrieben wird. Ne?
Genau. Ja. Und man kriegt die direkte Reaktion mit. Die ist natürlich auch hilfreich.
Ja. So, es gibt noch eine Frage. Ich höre ständig, dass ich nicht zuhöre und verpasse auch irgendwie viel. Hast du Tipps für mich, Camilla?
Ja, ist jetzt die Frage, wenn man, wenn die Person selbst das Gefühl hat, dass sie gut zuhört und eigentlich aufmerksam ist, weil natürlich der erste Schritt vom Zuhören, das ist tatsächlich wichtig. Also es gibt einmal was, wie man das nach außen signalisieren kann. Also wenn ich jetzt am Arbeitsplatz zum Beispiel sitze, gucke auf meinen PC und schreibe und dann kommt jemand rein und möchte was sagen. Ich sage, ja, rede schon mal, ich höre dir zu, gucke aber nicht mal hin, bin überhaupt nicht aufmerksam, dann ist das erstmal schon was. Vielleicht können einige das Multitasking-mäßig, aber das ist nicht sehr wertschätzend. Also das heißt, dass der erste Schritt wäre mal tatsächlich diese Wertschätzung nach außen auch zu signalisieren, wirklich jemanden anzugucken, in die Augen zu gucken, sich Zeit zu nehmen, andere Geräte, andere Beschäftigungen wegzulegen. Und dann im zweiten, ja, wirklich zu gucken, vielleicht hört die Person sehr stark auf der Sachebene, sage ich jetzt mal, um das einfach als Beispiel rauszunehmen, und hört nicht, welche Beziehungsbotschaften da mitschwingen können und hört deswegen nicht, was die Person ja eigentlich sagen will oder was die Person über sich aussagen möchte. Und da tatsächlich dann einfach mal zu spiegeln, was man verstanden hat, also das Zurückgeben, sagen, ich habe das jetzt gerade von dir so aufgenommen, dass du gerne den oder den Aufgabenbereich übernehmen würdest. Habe ich das richtig verstanden oder geht es noch um was anderes? Also da wirklich Rückfragen zu stellen und wenn das alles nicht hilft, dann auch mal direkt zu fragen, woran würdest du merken, dass ich dir zuhöre? Was wäre dann anders? Also vielleicht braucht es eine andere Form des In-Kontakt-Tretens für diese Person.
Ja, spannend. Dankeschön. Ich sehe gerade hier im Chat ist noch eine Frage. Wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ne? Worauf muss ich achten, wenn ich im Homeoffice bin? Worauf muss ich achten, wenn wir jetzt, oder ob du halt Ideen, Tipps hast für den Chat. Aber hast du vielleicht auch irgendwie so einen Tipp oder einen Trick, worauf wir halt auch achten sollten, gerade jetzt, in der Zeiten von Videokonferenzen, wie wir halt in Bezug halt auf die Kamera unsere Botschaften, die wir so senden, nonverbal, worauf wir da achten sollten.
Ja,
gibt es dann auch eine Veränderung? Ist halt auch mal die Frage, ist es da genau anders, als wenn wir uns physisch treffen?
Genau, also ich finde ganz spannend, also es gibt so unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel ein paar, die sagen, wenn man sich in einem Videochat befindet, dann ist es hilfreich, so in die Kamera zu gucken und der Person wirklich in die Augen zu gucken, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ehrlich gesagt, ich mache das nicht, weil sich das für mich irgendwie nicht authentisch anfühlt, weil so, Laura, gucke ich dir jetzt tatsächlich in die Augen und das ist irgendwie finde ich hilfreicher. Also insofern, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Natürlich ist es schön, wenn man in die Augen geguckt bekommt, aber wenn ich weiß, die Person guckt dann gerade über mich hinweg, dann ist das nicht so richtig, ja, weiß nicht. Für mich fühlt sich das nicht so richtig an. Das muss man vielleicht auch individuell ein bisschen prüfen. Was auch hilfreich sein kann, ist, das eigene Video tatsächlich auszuschalten. Das ist nochmal was ganz hilfreich ist, weil wir uns im normalen Gespräch ja auch nicht selber sehen. Wir sehen ja auch nur unseren Gegenüber. Und das macht so dieses Ganze weg, sich ständig selbst anzugucken und irgendwie zu gucken, wie komme ich gerade rüber oder wie sehe ich aus. Das ist irritierend. Wir sprechen ja auch nicht mit unserem eigenen Spiegelbild. Also das fand ich nochmal so ganz hilfreich, das eigene Video einfach auszuschalten und sich wirklich auf die anderen Personen zu konzentrieren. Das ist ganz hilfreich und dann tatsächlich, also je nachdem, wenn man jetzt sehr lange Videokonferenzen hat, dann auch mal das Setting zu wechseln, mal zu stehen, mal wirklich den ganzen Raum, den man hat, irgendwie zu nutzen, um irgendwie wach zu bleiben, dabei zu bleiben und mit allen Mitteln, die man in diesem beschränkten Quadrat hat, zumindest das auszuschöpfen.
Ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich habe das irgendwie so jetzt in dem letzten Jahr gelernt, immer schön in die Kamera zu gucken, damit sich mein Gegenüber irgendwie ja wirklich auch angesprochen fühlt, als wenn ich halt so nach unten gucke und dich angucke. Mhm. Wo du jetzt eben gesagt hast, du guckst nicht in die Kamera, war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe mich wirklich die ganze Zeit von dir angesprochen gefühlt. Also ich hatte schon so das Gefühl, dass du mich oder uns anguckst. Von daher finde ich das halt nochmal ganz spannend, das jetzt zu sehen von dir und zu hören.
Vielleicht das kurz als Ergänzung, weil ich eben auch eure Videos nicht gesehen habe und ich sehe auch die anderen nicht. Dann versuche ich natürlich in die Kamera zu gucken, weil dann ist das netter. Aber wenn man so im direkten Kontakt ist, finde ich, hat man sich auch so ein bisschen dran gewöhnt, dass eigentlich die Leute so eher nach unten gucken. Aber ich sage nicht, dass das eine richtig oder falsch ist. Also wie gesagt, ich habe das nur für mich festgestellt, dass ich von der Haltung her und von dem, wie ich wirklich Wertschätzung einer Person gegenüberbringe, dass es für mich eher das ist, ihr wirklich in die Augen zu gucken, anstatt
drüber hinweg. Wir haben noch eine abschließende Frage. Mit dem Preisgeben von Emotionen macht man sich ja auch angreifbar, wenn man mit wechselhaften Menschen zu tun hat und das halt auch nicht vermeiden kann, ne? Also zum Beispiel jetzt irgendwie Vorgesetzte oder Kunde. Und die dann halt auch diese Kenntnis von diesen Emotionen dann halt auch später in anderen Situationen halt ausnutzen. Was meinst du, ist es dann trotzdem sinnvoll, oft und viel über die Emotionen zu kommunizieren oder dann besser nicht? Und wie kann man sich da halt auch besser schützen und um trotzdem effektiv zu kommunizieren? Spannende Frage, ich bin gespannt auf deine Antwort.
Ja, sehr spannend und das ist ein sehr guter Aspekt nochmal. Das freut mich, dass die Frage kommt, weil es natürlich je nachdem, in welchem Kontext wir kommunizieren, wir sehr vorsichtig sein müssen und es auch nicht zwangsläufig eine gute Kommunikation ist, wenn sie super tief geht, weil es gibt eben auch Kontexte, da wollen wir aus berechtigten Gründen gar nicht so viel von uns preisgeben. Und da ist es dann wenig hilfreich, oder ist es wenig hilfreich, zu viel preiszugeben. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen ein Irrglaube, dass wir damit so viel super Privates freigeben, sobald wir über unsere Emotionen oder über unsere Bedürfnisse sprechen, weil ein Bedürfnis ist zum Beispiel eben auch, wenn ich jetzt das von vorhin nochmal aufgreife, die Finanzierung der Kinderbetreuung oder so. Das ist auch ein Bedürfnis und das ist nicht was, wo man unbedingt angreifbar wird. Man wird aber ein bisschen sichtbarer. Also wenn ich einfach immer nur bleibe bei dem, ich will mehr Geld haben, um das Beispiel zu nehmen, dann bin ich gar nicht spürbar und bin nicht sichtbar für mein Gegenüber. Und dann kann er da auch schwierig drauf reagieren. Und also ich denke nicht, dass man die Emotionen so, wenn es sich denn steuern lässt, nutzen sollte, dass man jetzt irgendwie in einem Arbeitskontext oder auch Leuten, denen man nicht vollständig vertraut, alle Emotionen rauslässt. Aber man kann, wenn die Emotionen auftreten, in einem Gespräch mit einer Person, wo man sie jetzt nicht zeigen möchte vielleicht, dann kann man das so ein bisschen für sich hinten anstellen und im Nachgang überlegen, okay, warum habe ich da denn eigentlich so reagiert und was war das denn eigentlich? Und wenn man guckt, was dahinter liegt, was das Bedürfnis, was das Interesse, was der Wunsch ist, dann kann man den wieder kommunizieren nach außen. Weil das ist eigentlich was, damit macht man sich nicht angreifbar, damit macht man sich nur nachvollziehbar und verständlich.
Spannend, ja.
Und je geübter und je trainierter man ist, kann man dann natürlich auch, wenn man sich in so einer Situation findet, direkt gucken, okay, was ist dahinter und direkt so kommunizieren, also interessenorientiertes Kommunizieren. Ich sage.
Vielen, vielen Dank für die Beantwortung all unserer Fragen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dass du da warst, Camilla. Und wir sehen dich ja auch, glaube ich, im Juli nochmal zu unserem nächsten Webinar. Das Datum weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber da werden wir auf jeden Fall informieren. Und ja, falls ihr auch weiter informiert werden möchtet. Ihr bekommt ja auf jeden Fall immer regelmäßig unsere E-Mails, wenn ihr im Verteiler seid. Wir möchten euch aber auch, vielleicht können wir da gerade noch mal die Folien teilen, darauf hinweisen, dass wir auch eine Lead Network Plattform haben. Wenn ihr da noch nicht beigetreten seid, dann möchte ich euch herzlich dazu heute einladen. Da könnt ihr andere Mitglieder treffen, euch austauschen und natürlich auch über die nächsten Events euch informieren und seid Teil der Lead-Gemeinschaft. Darüber hinaus heute auch schon mal ein kleiner Teaser zu unserer Konferenz. Die nächste Lead Network globale Konferenz wird am 6. und 7. Oktober stattfinden, in diesem Jahr auch wieder virtuell, sodass eine Teilnahme ja von jedem Teil dieser Welt aus möglich ist. Genau, da gibt es noch kein Programm, auch noch nicht die Möglichkeit, sich anzumelden, aber das kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Tragt euch das Datum schon mal ein. Und ansonsten, ja, freuen wir uns, dass ihr heute alle dabei gewesen seid. Nehmt euch doch bitte noch irgendwie einen Moment Zeit. Es wird gleich noch so ein kleines Feedback-Frage ankommen, uns die zu beantworten. Und dann auch helft uns doch dabei, das Lead-Netzwerk noch bekannter zu machen, indem du einfach heute ein neues Mitglied mit an Bord holst und über das Webinar zum Beispiel berichtest oder halt auch die Mitgliederplattform teilst. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne, die auf jeden Fall hier bei uns im Rheinland am Sonntag mal vorbeikommen soll und sagt dann auf jeden Fall Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.